NDR Info. Themen des Tages.
Dear President and my very dear colleagues, this is an extraordinary moment. As a 9-year-old girl, I did never thought that I would be standing up here one day.
Ja, das haben bis vor kurzem viele nicht gedacht. Das ist sie, die erste Frau an der Spitze einer internationalen Sportorganisation, einer großen, Kirsty Coventry. Sie ist die zukünftige Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees, gewählt Nachfolgerin von Thomas Bach. Eines unserer Themen des Tages heute mit Sabine Rhein. Es ist der 20. März, nicht nur Frühlingsanfang, sondern auch Welttag des Glücks. Und wir erfahren, dass die Menschen in Finnland auch deshalb wieder die gemessen glücklichsten der Welt sind, weil sie überzeugt davon sind, dass der andere nicht böse ist. Sie haben offenbar mehr Vertrauen. Mehr dazu später. Vorher noch Themen, die nicht unbedingt glücklich machen. Zum Beispiel, dass man künftig beim Einreisen in die USA eher damit rechnen muss, am Flughafen festgehalten zu werden. Warum? Und was kann man tun? Wir fragen nach. Als erstes aber in den Themen des Tages jetzt der Blick nach Brüssel, wo der EU-Gipfel begonnen hat, in dem sich sehr viel um die gemeinsame Verteidigung und noch mehr um Geld dafür dreht. Ich habe darüber mit Katrin Schmidt in Brüssel eben gesprochen. Der erste Gipfeltag ist ja fast vorbei. Die gemeinsame Verteidigung war gestern schon mit der Vorlage des sogenannten Weißbuchs durch die EU-Kommission Thema. Wie muss man sich die Debatte der Staats- und Regierungschefs darüber heute vorstellen? So mit Zitaten wie, können wir so machen? Oder, da habe ich Zweifel? Oder, jenes ist nicht ausreichend?
Ja, können wir so machen? So geht fast nie ein Papier durch, was hier mal auf den Ratstisch gelandet ist. Aber wahrscheinlich von allem so ein bisschen was. Weil also zur Einordnung, man muss sagen, grundsätzlich sind eigentlich alle 27 Staats- und Regierungschefs an Bord, was den Plan betrifft, in 5 Jahren unabhängig, verteidigungsfähig, rüstungsbereit zu sein, so formuliert es Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin. Dafür will man ja deutlich mehr Geld ausgeben. Und dieses Weißbuch, was du ansprichst, buchstabiert ja noch mal ein bisschen aus, wie man das möglichst auch so macht, dass es besonders effektiv ist. Und das ist ja ein Ziel, da sind alle dahinter. Aber natürlich, dann geht's ins Klein-Klein. Wer gibt wie viel für was aus? Wer muss vielleicht auch mal sagen, okay, ich setze die nationale Brille ab, was jetzt meine eigene Rüstungsindustrie daheim betrifft, sondern ich bin auch dafür, dass vielleicht das Land XY die Aufträge jetzt vergibt und ich mich da anschließe, weil es dann für alle günstiger wird. Also das sind jetzt Fragen in der zweiten Reihe, aber die sind natürlich entscheidend und darüber beugt man sich heute und da wird es auch nicht zu einem abschließenden Ergebnis heute schon kommen können.
Du hast schon gesagt oder zitiert, wer bezahlt was. Ist das die entscheidende Frage am Tisch der 27? Weil die Unterschiede auch, weil die einen viel und die anderen nicht so viel bereit sind zu geben?
Ja, ist immer die entscheidende Frage. Also wer bezahlt was, bezieht sich jetzt ja vor allem auf diese 800 Milliarden Euro, von denen Ursula von der Leyen immer spricht, was man eben für Aufrüstung investieren möchte. Und da hat sie ja ein paar Finanzierungsinstrumente auch mal vorgeschlagen. Das ist zum einen, dass die Staaten mehr Schulden machen könnten. Jetzt ist es aber ja gerade so, dass genau wie du ansprichst, die großen Staaten wie Italien, Frankreich, Spanien bisher vergleichsweise wenig in die gemeinsame Aufrüstung investieren. Und die sind aber auch schon so hoch verschuldet, dass sie das eher nicht wollen. Dann gibt es nächsten Topf, Kredite, die Brüssel relativ günstig zur Verfügung stellen möchte. Vielleicht günstiger, als man sie sich selbst besorgen könnte am Kapitalmarkt. Aber auch da sagen viele, ja, das geht ja dann trotzdem auf unsere Verschuldung. Also man ist da natürlich sich uneins. Viele würden eigentlich auch lieber Zuschüsse aus Brüssel bekommen, die dann aber auch wieder alle bezahlen. Also das ist natürlich am Ende das absolute Streitthema. Alle wissen, man muss mehr tun. Bislang tut ja vor allem Deutschland mengenmäßig am allermeisten mit Abstand, auch gerade für die Ukraine. Und da hat natürlich auch Bundeskanzler Scholz nochmal formuliert, wie er es auch schon die vergangenen Gipfel gemacht hat, dass es im Prinzip so nicht bleiben kann.
Auch die Ukraine braucht ja weiter und mehr Unterstützung aus der EU. Kann der Gipfel da Klarheit schaffen?
Ja, immer so ein kleines Stückchen. Also heute stand das große Ziel im Raum oder das relativ konkrete Ziel im Raum, dass man ganz kurzfristig jetzt nochmal 5 Milliarden Euro zusammentragen möchte aus den Staaten und dann sagen können, guckt an, diesen Topf haben wir jetzt gerade kurzfristig geschaffen, um konkret in Munition zu investieren, die direkt an die Ukraine fließen soll, was sie dringend benötigt. Natürlich ist aber ja auch nur ein kleiner Bruchteil von dem, was sie benötigt sozusagen. Ansonsten kann die Ukraine heute nochmal mitnehmen, dass man sich nochmal versichert, geäußert hat, auch im gemeinsamen Gespräch mit Zelensky, der diesmal zugeschaltet war, nicht persönlich vor Ort, dass die Unterstützung genauso bleibt und eher aufgestockt wird. Daran hat er auch nochmal appelliert, soweit wir hören, der nämlich sagte, auch wenn jetzt hier und da über Waffenstillstände, wie auch immer, mal gesprochen wird, es hat sich ja überhaupt nichts geändert an dem massiven Druck, den Russland macht auf dem Schlachtfeld, eher noch zugelegt hat. Insofern nochmal der Appell an die Europäer. Aber da stehen die ja auch dahinter. Das wird auch heute nochmal wieder in der Abschlusserklärung stehen.
Noch kurz, die Bedrohung durch Russland und der Ausfall der USA sind die größte Sorge, aber eben auch der Zollstreit mit Washington ein großes Thema. Die Wirtschaftsentwicklung in der EU gehört dazu. Worum geht's dabei?
Ja, das ist eine Nachricht, die heute jetzt noch dazu kam, die im Prinzip nicht auf dem Gipfel so richtig besprochen wurde, sondern eben auch hier kommissionsseitig in Brüssel und wo wir einfach jetzt nochmal gelernt haben, okay, eigentlich hatte Brüssel vor, ab dem 1. April mit Gegenzöllen auf die Zölle, die Trump wieder aktiviert hat, nämlich auf Stahl und Aluminium, zu reagieren. Da sollten eigentlich die Zölle aktiviert werden, die schon mal da waren und ausgesetzt waren zwischenzeitlich, nämlich auf Whisky, Spielekonsolen, Motorräder, Erdnussbutter und solche Geschichten. Also Produkte, die vor allem aus Staaten kommen, aus US-Staaten kommen, wo die Trump-Wählerschaft möglicherweise besonders präsent ist. Da hat man jetzt gesagt, das machen wir jetzt 2 Wochen später. Ja, fragt man sich, warum? Die Erklärung ist in Brüssel jetzt erstmal, man macht das dann einfach gemeinsam mit den anderen Zöllen, die es noch zu besprechen gilt, die man aber auch mit auf die Reise schicken möchte, um auch das gleiche Volumen zu adressieren, wie es Trump tut. Und die treten eben Mitte April in Kraft, sollen sie. Und dann geht das alles gemeinsam los. Das ist die Idee. Heute
berichtet uns Katrin Schmidt über den EU-Gipfel in Brüssel. Wir kommen noch mal auf das Thema Verteidigung zurück. Der Mann, der vor 3 Jahren als erster nach vielen Jahrzehnten des Friedens mitten in Europa einen Krieg begonnen hat, der russische Präsident Putin, ist offenbar empört über die Pläne und die Überlegungen zur Verteidigung in Brüssel. Sein Sprecher spricht heute von einer Militarisierung Europas und davon, dass die EU keinen Platz am Verhandlungstisch hätte. Frank Eichmann berichtet.
Die Europäische Union ist für Russland kein Gesprächspartner, wenn es um Ukraine-Verhandlungen geht. So heute Putin-Sprecher Dmitri Peskow. Wir hören täglich viele Signale aus Brüssel, aber diese Signale aus Brüssel und aus den europäischen Hauptstädten betreffen die Pläne zur Militarisierung Europas. Das steht im Widerspruch zur Einstellung des russischen und des US-Präsidenten, Wege zu einem friedlichen Einigungsprozess zu finden. Europa hat sich selbst militarisiert und ist eher zu einer Kriegspartei geworden. Wie üblich ließ der Kreml-Sprecher unerwähnt, dass Russland den Krieg gegen seine Nachbarn Ukraine vor 3 Jahren begann. Bei den geplanten russisch-amerikanischen Verhandlungen in Saudi-Arabien soll es in den nächsten Tagen auch um eine Wiederbelebung der Schwarzmeer-Initiative gehen, kündigte Peskow heute an. Diese kurz nach Kriegsbeginn geschlossene Vereinbarung sollte sicheres Geleit auch ukrainischer Getreidetransporte durch das Schwarze Meer garantieren. Russland selbst hatte das Abkommen im Sommer 2023 ausgesetzt, um Sanktionserleichterungen zu erzwingen. Offiziell hieß es seinerzeit, der für Russland vorteilhafte Teil des Abkommens sei nicht erfüllt worden.
20. März. Das heißt, es sind heute auch 2 Monate seit der Amtsübernahme von Donald Trump in Washington vergangen. Seitdem diskutiert die restliche NATO über den Ausfall des langjährigen großen Partners, die ganze Welt über neue Zölle, die Menschen in den USA über Massenentlassungen in den Behörden und allerlei Versuche, Rechte von Minderheiten einzuschränken. Und von verschärftem Vorgehen gegen alle, die tatsächlich oder vermeintlich, also in Wahrheit nicht, gegen Gesetze verstoßen haben. Das bekommen auch diejenigen zu spüren, die in die USA einreisen wollen oder müssen. Jetzt hat das Auswärtige Amt, das für jedes Land der Welt Hinweise zur Einreise und gegebenenfalls Warnungen bereit hat, seine Hinweise für die Reise in die USA dorthin aktualisiert. Dietrich Karl-Meurer zur Frage, warum?
Die Hinweise wurden überarbeitet, weil es in letzter Zeit gleich mehrere Fälle gab, in denen Deutsche bei der Einreise in die USA festgenommen wurden. Einige von ihnen wurden sogar in Abschiebehaft genommen, mussten das Land wieder verlassen. Allesamt Fälle, die man im Außenministerium sehr, sehr ernst nimmt. Das Auswärtige Amt weist jetzt deutlicher darauf hin, dass es bei der Einreise in die USA strenge Kontrollen gibt. Selbst kleine Verstöße gegen Einreiseregeln können zu Problemen führen, also zu Festnahmen, Abschiebehaft oder sogar Abschiebung. Und zu diesen Verstößen gehören zum Beispiel falsche Angaben zum Reisezweck. Wenn man also sagt, man reist als Tourist ein, aber man plant dort eigentlich zu studieren oder zu arbeiten, auch wenn es nur kurz sein soll. Und keinen Spaß verstehen die Behörden auch, wenn man die erlaubte Aufenthaltsdauer überschreitet. Das sind in der Regel ja 90 Tage, auch wenn man nur ein paar Tage länger bleibt als eigentlich erlaubt. Eine ESTA-Genehmigung oder auch ein Visum garantieren nicht, dass man in die USA rein darf. Die finale Entscheidung liegt stets in den Händen der amerikanischen Grenzbeamten. Die prüfen jede Person bei der Ankunft und entscheiden dann, ob sie ins Land gelassen wird oder nicht. Auch wenn man alle nötigen Dokumente hat, kann die Einreise verweigert werden. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man früher schon mal gegen die Einreisebestimmungen verstoßen hat.
Es sind also bisher Einzelfälle, aber sie zeigen doch, dass sich offensichtlich etwas verändert hat. Ich habe mit Katrin Lange darüber gesprochen, Referentin für internationale Märkte und Expertin für das Thema USA bei der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, und habe sie gefragt, wie sehr beschäftigt sie dieses Thema?
Was ich vor allen Dingen bei meinen Unternehmen, die bei uns anrufen, beobachte, ist, dass die so eine starke Verunsicherung mitbringen. Aber ich glaube auch, dass es halt tatsächlich aufgrund der Medienberichte noch einmal mehr ins Bewusstsein gelangt ist, dass sich Unternehmen mit dem Thema Geschäftsreisen und Entsendung in die USA beschäftigen müssen.
Würden Sie also sagen, dass die Verunsicherung vielleicht gar nicht berechtigt ist?
Nein, das würde ich nicht sagen, denn was wir hier sehen, ist ja womöglich auch erst der Anfang, und wir haben auch konkret von Unternehmen gehört, die zum Beispiel mehr Zeit einplanen mussten für die sogenannten Secondary Inspections, die also in diese Intensivbefragung gekommen sind. Und
das war aber doch, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, das war eigentlich bei der Einreise in die USA immer schon so, dass man
richtig, sehr
genau erklären musste, was man will, wer man ist, welche Vorlieben man hat und so weiter. Viele haben darüber gelacht, aber offensichtlich lacht jetzt keiner mehr drüber.
Richtig. Und man kann ja auch als Unternehmen einiges machen, damit das gar nicht erst so weit kommt. Also das heißt, wir sagen unseren Unternehmen, ihr müsst eure Mitarbeitenden auch briefen. Es macht nämlich einen Unterschied, ob ich sage Work oder I'm on a business trip. Und von
Aber
daher
es hat sich ja offensichtlich doch verändert. Also man muss mehr darauf achten als vorher.
Richtig. Und man muss mehr darauf achten, und deswegen sollten Unternehmen auch mehr Dokumente mitnehmen. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel auch schon nicht nur bei der Einreise, auch bei der Visa-Beantragung haben, dass man dieses Thema, okay, ich muss das dokumentär viel mehr belegen, was ich machen möchte. Und es sind tatsächlich mehr Ablehnungen auch gewesen bei Visa-Sachen, wo Unternehmen uns berichtet haben, Mensch, wir haben das Visum für unsere Mitarbeiter immer so und so und so beantragt. Es hat nie ein Problem gegeben. Jetzt gibt es schon mal die eine oder andere Ablehnung. Damit hat sich auch was verändert.
Und können Sie dann helfen?
Wir können eine Einschätzung geben, und das schätzen auch die Unternehmen. Wir berichten von Fällen, wir berichten davon, was uns Unternehmen zugetragen haben, und sind da ein bisschen Sparringspartner. Wir können nicht beeinflussen, was der Mitarbeitende an der Grenze sagt, ob der müde ist, ob der gerade aggressiv ist, ob der gerade einen Witz macht oder ob der vielleicht Work und Business verwechselt, weil er nicht so gut Englisch kann.
Mhm. Was sagen denn dazu die Kolleginnen und Kollegen bei den deutschen Auslandshandelskammern in den USA?
Die haben ja das gleiche Problem. Man kann eigentlich einem Unternehmen, man kann nur Hinweise geben. Man kann aber auch natürlich Hinweise geben, ab wann ich ein Visum brauche. Was wir zum Beispiel aus den USA hören, ist, dass man viel stärker jetzt versucht, okay, die Tätigkeiten einzuordnen in bestimmte Visa-Sachen, dass man versucht, Graubereiche zu vermeiden. Wir machen zum Beispiel eine Veranstaltung für Unternehmen zu genau diesem Thema, wo eben Experten berichten und Unternehmen, was können wir noch machen? Also ja, wir versuchen den Unternehmen praktische Tipps mit an die Hand zu geben.
Frau Lange, eine Einschätzung hätte ich gerne noch von Ihnen. Was denken Sie, welche Auswirkungen hat diese veränderte, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Atmosphäre bei der Einreise? Welche Auswirkungen wird das auf die Handelsbeziehungen haben?
Ich hoffe, dass es nicht so starke Auswirkungen hat, denn letztendlich darf man nicht vergessen, was war denn eigentlich die Zielrichtung, die Donald Trump in ganz vielen öffentlichen Auftritten genannt hat. Also, und das war das große Thema illegale Migration, wobei er aber sicherlich nicht unbedingt in erster Linie die klassischen Geschäftsreisen meint und dass die im Fokus stehen sollten, sondern tatsächlich ja diese medienwirksamen Abschiebungen, die wir gesehen haben, oder auch zum Beispiel Begrenzungen im Bereich Familiennachzug. Noch stehen Geschäftsreisen nicht so im Fokus, sondern es sind eben andere Themen im Bereich Migration, die Donald Trump hat. Und ich glaube nicht, dass das erstmal einen großen Einfluss auf die Geschäftsbeziehungen und Handelsbeziehungen hat. Ich glaube, da wird das Thema Zölle unsere Unternehmen weit mehr beschäftigen.
So sieht es Katrin Lange, Expertin für das Thema USA bei der Handelskammer Düsseldorf. Nochmal das Thema USA und die Folgen der neuen Präsidentschaft. Diesmal aber mit dem Thema, bei dem wir in Deutschland und Europa profitieren könnten. Denn immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA schauen sich offensichtlich um, wo sie besser arbeiten könnten als in den USA. Auch darüber berichtet uns Dietrich Karl Meurer.
Dass die Forschung in den USA unter Druck steht, Präsident Trump Forschungsgelder kürzt, darin sieht Bundesforschungsminister Cem Özdemir auch Potenzial.
Wir laden Forscher, kluge Leute ein nach Deutschland.
In den USA seien Wissenschaftler verunsichert, Daten würden gelöscht und Trump wolle Forschungsprojekte stoppen. Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmen, die Ökonomin an der University of California, sieht Parallelen zu den 30er Jahren, als Forscher vor den Nazis flohen. Derzeit würden viele darüber nachdenken, aus den USA auszuwandern, sagt Malmendier in einem Zeitungsinterview. Doch gibt es diesen Trend wirklich?
Für valide Zahlen zu der Frage, ob sich amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunehmend für Deutschland interessieren, ist es im Moment noch zu früh,
sagt Kai Six, der Generalsekretär des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Er beobachtet aber einen Trend bei Forschenden aus anderen Ländern, die in den USA tätig sind.
Wir nehmen schon wahr auf Hochschulmessen, auf Wissenschaftsmessen, die wir in den USA durchführen, dass sich gerade Drittstaatler, die im Moment in den USA sind, vermehrt für Deutschland und Europa interessieren. Und wir nehmen genauso wahr, dass sich Menschen, die aus ganz anderen Ländern kommen, die möglicherweise sich noch bis vor kurzem sehr für die USA interessiert hätten, jetzt ganz konkret danach fragen, wie können Sie einen Aufenthalt in Deutschland realisieren?
Auch das könnte eine Chance für die deutsche Wissenschaft sein, findet Forschungsminister Özdemir.
Wir sollten uns die klügsten Köpfe, die dort in Amerika forschen, auch gerne ansprechen und sagen, hier in Deutschland regiert nicht der Irrsinn, hier in Deutschland regiert nicht Wissenschaftsfeindlichkeit.
Um Deutschland für Wissenschaftler attraktiver zu machen, schlägt Özdemir gleich mehrere Maßnahmen vor, von Stipendien bis hin zu schnelleren Zulassungsverfahren. Özdemir weiß, dass es mit Stipendien und schnelleren Verfahren allein nicht gemacht ist. Deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen können mit US-Elite-Universitäten oft nicht mithalten. Die deutsche Wissenschaft braucht massive Investitionen in Zukunftsfelder wie künstliche Intelligenz, Biowissenschaften und Klimatechnik. Eine Aufgabe, die die nächste Bundesregierung angehen muss.
Der 20. März ist der Welttag des Glücks. Seit 2012, als die Vereinten Nationen dies so beschlossen haben. Die UNO will damit Staaten anerkennen, die Wohlstand auf eine Art und Weise messen, die über das Materielle hinausgeht. Der Antrag kam damals von Bhutan. Aber seitdem weist der jährliche Glücksatlas vor allem immer wieder Finnland als das glücklichste aller Länder aus. Auch heute wieder. Es hat sich also in Finnland nichts verändert, obwohl da ist die Bedrohung durch Russland und der NATO-Beitritt deshalb. Eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze hat Finnland zu Russland. Dem Glück scheint diese Spannung nicht abträglich zu sein. Ich habe unsere Korrespondentin Sophie Donges gefragt, wie sie das erlebt, wenn sie im Land unterwegs ist.
Die Bedrohung durch Russland ist natürlich schon für viele sehr reell in dem Land, gar keine Frage. Und gleichzeitig haben die Finnen aber auch das Gefühl, dass sie sich auch in dieser schwierigen Lage im Moment doch wieder sehr auf ihren Staat verlassen können. Also Finnland gilt ja so ein bisschen als Prepper-Staat schon seit Jahrzehnten. Es gibt Bunkeranlagen unterhalb der Hauptstadt und auch im ganzen Land verteilt. Es gibt Lebensmittelvorräte, mit denen die Bevölkerung über Monate auch ernährt werden kann. Das Neueste sind jetzt 300 geheime Supermärkte, die es in dem Land geben soll, die sogar ohne Strom funktionieren. Also sie haben so das Gefühl, der Staat ist für sie da. Sie haben ein großes Wir-Gefühl. Sie sind sich auch in dieser Frage sehr einig. Und das sind so Werte, die spielen am Ende auch in diesen World Happiness Report, in diesen Weltglücksbericht rein.
Das heißt, die Finnen sagen auch von sich selbst, sie seien glücklich, weil sie, eine Gemeinschaft sind, eben ein Wir sind.
Genau, das nennen sie sehr oft. Sie nennen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ganz oft fällt das Stichwort Bildung, Chancengleichheit. Also es gibt ja ein Beispiel, wenn junge Eltern das erste Baby bekommen oder überhaupt ein Baby bekommen, dann schickt der Staat ihnen die sogenannte Babybox nach Hause. Das ist ein riesen Pappkarton. Da sind 40 Teile drin, also die gesamte Erstausstattung, Schneeanzug, Body, Strampler, alles, was man braucht. Jedes Kind soll mit der auf die gleiche Art und Weise ins Leben starten können. So. Man muss als Elternteil auch keine Schulmaterialien einkaufen, weil es wird einfach alles vom Staat gestellt. Also es soll sichergestellt werden, dass jedes Kind dort irgendwie einen guten Bildungsabschluss erreichen kann. Das ist so das eine. Wenig Stress, die Natur, das ist auch ein Stichwort, was sie oft nennen. Also, dass sie einfach viel Platz um sich haben, dass es auch nicht ungewöhnlich ist, dass man noch so ein Sommerhäuschen hat. Es auch nicht ungewöhnlich ist, dass wenn man ein Haus hat, dass das auch noch drei Saunen außenrum hat. Also auch das ist den Finnen sehr viel wert.
Chancengleichheit, Wohlstand, viel Natur um sich herum. Man kann sich schon vorstellen, dass einen das glücklich macht. Aber die Menschen in Finnland haben bestimmt auch so eine Art empfindliche Seite. Was macht sie denn unglücklich?
Ich habe jetzt mehrfach diesen Weltglücksbericht ja auch schon begleitet, journalistisch sozusagen, und war mehrfach in Finnland unterwegs und habe die Menschen darauf angesprochen. Und es kommt nicht selten vor, dass doch auch ein paar so reagieren, dass sie sagen, das kann eigentlich gar nicht sein. Wir haben doch hier die langen, dunklen Winter und psychische Probleme, Depressionen haben viele bei uns im Land. Das gehört doch irgendwie auch dazu. Aber das scheint offenbar trotzdem so das Gesamtbild nicht zu stören, was sie unglücklich in Anführungszeichen macht. Und das wird auch spannend sein, jetzt die nächsten Jahre zu beobachten, ist, dass dieser Staat auch in den letzten Jahren massiv gespart hat, am Wohlfahrtsstaat gespart hat, an Sozialleistungen gespart hat. Und wie sich das dann auswirken wird, das werden wir in den nächsten Jahren sehen.
Nun wissen wir ja alle, dass es sehr viele Definitionen von Glück gibt. Und vielleicht ist es ja aber auch so, dass der Fragenkatalog die Finnen genau an der richtigen Stelle trifft. Wer fragt denn da eigentlich was?
Es geht im Grunde genommen erstmal um eine einzige Frage, nämlich Glück im Sinne von Lebenszufriedenheit. Also wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Und diese Frage beantworten die Menschen auf einer Skala von 0 bis 10. Und da scheinen die Finnen grundsätzlich erstmal sehr hohe Werte abzugeben. Und ich glaube, das kann man mit zwei Sachen begründen. Zum einen gibt es im Norden in der Kultur sowieso auch so eine Grundsatzhaltung, die Dinge erstmal per se als nicht so schlecht anzusehen. Also man hat eine hohe Zufriedenheit mit dem, was ist, mit dem, was man besitzt, mit dem, wie die Welt um einen herum funktioniert, und schaut auch erstmal sehr positiv auf andere Menschen. Und auch das ist Teil der wissenschaftlichen Studie, die in diesem Weltglücksbericht drinsteht. Die Wissenschaftler haben nämlich untersucht, wie gehen denn die Leute miteinander um und vor allem auch, was denken Menschen, wie andere sind. Also nehme ich an, andere Menschen sind erstmal positiv und können mir helfen, gehe ich also offen auf sie zu. Das scheint etwas, was in den nordischen Kulturen sehr verbreitet zu sein ist, und das ist in anderen Kulturen ein bisschen weniger verbreitet.
Und wie misst man sowas?
Ja, ein zentrales Experiment in diesem World Happiness Report ist das sogenannte Geldbeutel-Experiment. Die Forschenden haben in verschiedenen Städten Geldbeutel ausgelegt, so quasi verlorene Portemonnaies, so muss man sich das vorstellen, und haben gemessen, wie oft sind die denn zurückgegeben worden, und haben Menschen gefragt, was glaubst du denn, wie oft werden Geldbeutel zurückgegeben? Und da zeigt sich, Helsinki ist die Stadt weltweit, also die finnische Hauptstadt, wo die meisten Geldbörsen tatsächlich auch zurückgegeben worden sind und wo die meisten Menschen aber auch gesagt haben, ich glaube schon, dass wir da ziemlich gut dran sind, solche Geldbeutel zurückzugeben. Klammer auf, Deutschland war da an der Stelle nicht so gut. Also der Deutsche behält den Geldbeutel, den er findet, doch eher wohl selber, steht in dem Bericht.
Zumindest glauben wir, dass das so ist. Sophie Donges war das aus Stockholm. Und dann gab es ja heute noch eine sportpolitische Entscheidung für die Welt. Eine Frau steht künftig an der Spitze des IOC.
Dear friends and colleagues, the 144th IOC session has elected as the 10th president of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Coventry.
Thomas Bach, der noch Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, verkündet also, wer seine Nachfolgerin wird. Es war wohl die, die er gerne wollte. Kirsty Coventry. Wer ist diese Frau aus Simbabwe? Markus Tepper stellt sie uns vor.
Kirsty Coventry stammt aus Simbabwe im Süden Afrikas und ihre olympische Reise beginnt 1992. Als Neunjährige sieht sie die Spiele von Barcelona im Fernsehen. Begeistert läuft sie zu ihrem Vater und erklärt ihm, sie wolle zu den Olympischen Spielen fahren und dort Gold gewinnen.
Dad, I'm gonna go to the Olympics and win a gold medal.
Coventry gewinnt sogar zweimal Gold im Rückenschwimmen. Als Angehörige der weißen Minderheit holt sie 2004 und 2008 insgesamt 7 Medaillen bei Olympischen Spielen für das unter Diktator Robert Mugabe tief zerrissene Land. 2013 wird sie erst Mitglied und später Vorsitzende der IOC-Athletenkommission. Seit 2018 ist sie Ministerin für Sport, Jugend und Kunst in ihrer Heimat unter Mugabes Nachfolger und in dieser Rolle nicht immer ganz unumstritten. 2021 macht IOC-Präsident Thomas Bach Kirsty Coventry zum persönlichen IOC-Mitglied.
We share a lot of commonalities, right? A lot of common ideas and philosophies.
Als Olympiasieger teilen der Fechter Bach und die Schwimmerin Coventry nicht nur gemeinsame Ideen, Werte und Philosophien. Bach überträgt ihr vielfach verantwortungsvolle Aufgaben in seiner IOC-Führung. Mit 41 Jahren ist die zweifache Mutter jetzt die erste Frau und Afrikanerin an der Spitze des gut 130 Jahre alten IOC. Ähnlich wie ihr Förderer Bach ist ihr Auftreten eher unaufgeregt, manche sagen auch farblos. Als IOC-Präsidentin redet Kirsty Coventry künftig auf Augenhöhe mit den Mächtigen, also auch mit Alpha-Männern wie Putin oder Trump.
Ich denke, zuallererst ist Präsident Trump ein großer Befürworter des Sports. Am Ende geht alles um Kommunikation. Und ich freue mich auf den offenen Dialog mit ihm. Und da ich zweifache Olympiasiegerin bin, kann ich so hoffentlich Einfluss auf ihn nehmen. Das wird er verstehen.
Aber auch hier sollte man Kirsty Coventry nicht unterschätzen. Denn in ihrer aktiven Zeit als Weltklasse-Schwimmerin war sie bekannt für ihre taktische Disziplin, ihre Ausdauer und letztlich ihren Siegeswillen.
Und mit diesem Porträt von Kirsty Coventry, der künftigen IOC-Präsidentin, enden unsere Themen des Tages auf NDR Info heute.